Aber ich wollte halt schon immer, seit ich klar bin, wollte ich mit Ros arbeiten. Und das ist halt mein Tick oder mein Leben. Urgroßoper zum Beispiel, wo es Münchner Haus gebaut worden ist. Wir haben das komplette Material bis ans Zugspitzblatt vor Ort oben am Zugspitzblatt mit neuen Molli auftransportiert und da verkauft. Weil ich da ganz ehrlich gesagt, David, ich habe jeden Tag Urlaub mit meinen Ros.
In der heutigen Folge zu Gast ist Thomas Seiler. Thomas ist Lohnkutscher und betreibt das Unternehmen schon in der 6. Generation. Und wir sprechen über die Familie und die Historie, die zurückgeht bis ins Jahr 1441, als seine Familie schon einen sogenannten Umschlagplatz für Rottwegen hatte. Darüber, dass sie die erste und älteste Lohnkutscher-Konzession in Garmisch haben, schon seit über 160 Jahren, über sein erstes Pferd, welches er von seinem Großvater geschenkt bekommen hat, als er 11 Jahre alt war, und darüber, ja, wie es ist, wenn sich das ganze Leben um die Pferde dreht. Pferde selber zu züchten, mit Pferden groß zu werden und diese Leidenschaft an seine Kinder weiterzugeben. Natürlich auch über den Urlaub, den er, ja, mit Pferden verbracht hat, und über die Herausforderungen, die alles so mit sich bringt. Freut euch auf ein ganz tolles Gespräch mit einem Menschen, der eine Leidenschaft hat für das, was er tut und, ja, das einfach liebt. Wenn euch der Horgarten-Podcast gefällt, dann abonniert ihn bei Apple oder bei Spotify und sagt es allen weiter. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, liebe Leidl, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was denen, sagt er, könnt's beim Horgarten hören.
Der heutige Gast im Horgarten lässt die Familientradition in der 6. Generation weiterleben. Die 7. Generation steht in den Startlöchern. Er sitzt meistens auf dem Bock, vor ihm zwei Pferde. Und das verdankt er der Lohnkutscher-Konzession, die mittlerweile 150 Jahre alt ist. Was die Familientradition alles noch beinhaltet, wie weit diese zurückgeht und wie die Zukunft ausschaut, das besprechen wir heute mit dem Gast Thomas Seiler.
Also, erst einmal Dankeschön, David, dass du mich anhören magst. Fang gleich mal mit was Bösen an, also korrigier die. Sind jetzt mittlerweile 160 Jahre, weil es 1864 war. Jetzt haben wir schon 160 Jahre. Im Endeffekt kann man das so sagen, das ist halt einfach der Virus, den du hast, wenn du nichts anderes mitgekriegt hast, von klar auf. Und wie auch mein Sohn, der das auch schon fleißig weitermacht, der schon seine ganzen Prüfungen und ja, die Auflagen schon gemacht hat. Und ja, und dann schauen wir mal, was wir heute noch reden.
Ja, das schlecht vorbereitet von mir. Ich habe jetzt um 10 Jahre beschissen. Also die Lohnkutscher-Konzession bedeutet ja, und viele, die in Garmisch-Partenkirchen zu Gast sind oder Menschen aus Garmisch-Partenkirchen, haben dich ganz gewiss schon mal gesehen, wenn du mit dem Fiaker unterwegs bist und Gäste durch den Ort oder durch die Region fährst. Das ist das, was du aktuell machst, und was die Geschichte betrifft, das geht ja noch ganz weit zurück, dass also bevor das Fiakern im Grunde begonnen hat, haben deine Urgroßeltern oder noch weiter zurück ja die ersten Lizenzen gehabt zum Transportfahrten oder Kolonialwarenhandel.
Ja, angegangen ist das, also seit 1441 ist jetzt das Haus, wo ich heute noch bewohne, im Familienbesitz. Vorher waren wir auch schon drin, aber es war eine Lehnschaft von der Kirche. Und das war halt damals einfach ein Warentransport mit den Rottwegen. Und das war ein Umschlagplatz So ist auch, das weiß ich jetzt aber nicht, wann das war, ist dann auch ein Kolonialwarenladen entstanden, wo halt eigentlich alles, sämtliche Waren irgendwie dann eben umgeschlagen worden sind und auch eben verkauft und ein Handel entstanden ist. Das ist halt, ja, was soll man das sagen? So ist das halt entstanden, denke ich mal, dass man mit den Russ Geld verdient.
Also so ein Umschlagplatz, das bedeutet, dass zu der Zeit gab es ja nicht die Lastwegen, wie es heute der Fall ist, die vom Norden tausende Kilometer in den Süden fahren, sondern es gab verschiedene Lohnkutschbetriebe oder vermute ich mal, wie sie geheißen haben, die dann bestimmte Etappen immer gefahren haben, dann wurde abgeladen, dann wurde aufgeladen und dann ging die nächste Etappe dann weiter. Und ein so ein Umschlagplatz hat deiner Familie, also der früheren Familie, dann gehört.
Ja, so muss man das verstehen. Also das war jetzt nicht so, dass die Russ jetzt, wer heute 500 Kilometer, keine Ahnung, wer LKW oder, das waren immer so Etappen, die wo regional, genau, also du brauchst ja irgendwo brauchst du ja deinen Steuer und deine Russ. Regional waren das so Etappen, wo vergeben worden sind und da ist umgeladen worden, wieder halt auf den nächsten Fuhrmann, auf den nächsten Radwagen, hat man dann umgeladen und wir haben halt auch so eine Station gehabt, sag ich mal, da war auch ganz früher in dem Haus, wo ich jetzt noch wohne, überhin, also von vorn, ein riesiges Tor drin, das weiß ich leider alles bloß mehr mündlich. Man sieht es vielleicht nur, wenn man mit einmal irgendwas reparieren muss an die alten Stormauern. Ein riesiges Tor. Scheinbar war das so, so ist mir das überliefert worden. Haben die geschaut, dass die mit den Wegen sofort da reinkommen in das Tor, weil es damals schon räuberische Gestalten gegeben hat. Und dann ist das auf den nächsten Wagen umgeladen worden. Und in der Zeit ist es natürlich logisch gewesen, dass man beim Umladen manche Waren auch verkauft hat, die nicht weitergekommen sind oder weitergegangen sind. Und das, da hat sich wahrscheinlich den Kolonialwarenladen entwickelt damals.
Ein Rottwagen, was ist das?
Mir ist es da heute so vorstellen wie ein Planwagen. Also es war ein eisgehackster Wagen. Und in der Regel war eine Plane drüber. Das heißt jetzt nicht, dass das ein kleines Gestell war immer, sondern dass oft die ganzen Ballen, wie es halt in Badenkirchen gibt es ja nur die Ballengasse, da war auch das grundsätzlich, die haben auch so Stellen gehabt, weil das auch so ein Handelsweg war. Die Ballen waren einfach mit der Pläne zudeckt und kann man sich ganz grob so vorstellen, wenn du halt am Western anschaust, dass das einfach rund rausgekommen ist mit der Pläne zudeckt.
Ah, okay. Das ist ein Rottwagen. Also so ein erster Transportwagen oder wie jetzt beim Lastwagen Auflieger.
Ja, der erste Sattelzug.
Okay, Sattelzug mit zwei Pferden dran.
Ja.
Das war also ganz viele hundert Jahre zurück und daraus hat sich ja dann das weiterentwickelt und es war der Laden da, war das Fuhrunternehmen da und Pferde waren demnach der essentielle wichtige Teil. Ohne Pferde wäre es nicht gegangen. Die Pferde, gibt es dann Unterschied zwischen den Pferden von damals und wie du sie heute hast?
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das kann man sogar ein bisschen mit den Menschen vergleichen. Wenn man die Arbeiter von früher gesehen hat, also wir reden jetzt von 200 Jahren oder 150, hast du wahrscheinlich ganz selten irgendeinen dicken Menschen gesehen. Und wenn einer dick war, dann war das irgendwie der Gutsherr oder irgendwelche Herrschaften. Aber im Großen und Ganzen, die, wo gearbeitet haben, und sprich auch damals die Pferde, das waren im Endeffekt Marathonläufer. Die waren, ja, Haut und Knochen. Sieht man auf die alten Beutel nur, wo es halt wahrscheinlich einen Tierschutz ein Ärger hat, weil sie einfach Haut und Knochen waren. Heute, wenn du jetzt einen Marathonläufer anschaust, der ist auch Haut und Knochen, da sagt aber keiner was, weil das ist ja dann toll, wenn der das läuft. Und die Rosheit sind einfach nicht mehr trainiert, weil wir die Arbeit auch gar nicht mehr haben.
also diese Langstreckenarbeit beim Transport. Wir hatten vorhin eingangs drüber gesprochen, viele haben vielleicht, wenn sie so Pferdefuhrwerke oder sowas sehen, den Einzug der Wiesenwirte vor Augen. Und das sind ja, also Kaltblüter, du hast sie vorhin liebevoll Elefanten genannt. im Vergleich zu den Marathonläufern sind das ja richtige Maschinen, die für Aufforstungsarbeiten oder sowas. Da kenne ich das, die Haflinger zum Beispiel mehrfach her.
Ja gut, der Haflinger ist jetzt eher ein leichtes, kleines Pferd.
Ah, okay.
Wir reden jetzt von den Kaltblüter und es hat damals Richtung Niederbayern unter auch schon die schweren Kaltblüter gegeben. Das hat aber den Grund, weil die ja ackern haben müssen. Und beim Ackern, da nutzt man nicht ein leichtes Pferd und das geht ja nicht schnell, weil das teilt ja dann irgendwann, also da lässt die Kraft aus, sondern da hast du das schwere Pferd wieder braucht, weil der hat einfach mit seinem Gewicht über die Beine, hat der den Zug hergebracht zum Ackern, dass der mal auch wirklich 6-8 Stunden ackern kann am Stück. Da nutzt du jetzt kein leichtes Pferd. Da brauchst du ein schweres Pferd und da hat's, also, es hat früher schon auch schwere gegeben. Aber das, was jetzt im Endeffekt bei uns, so wie es mir mündlich überliefert worden ist, der Fall war, und gerade Langstrecken, da brauchst du einfach ein leichtes Pferd, wo trainiert ist.
Du hast es gerade mehrfach gesagt, wie der mündlich überliefert worden ist. Also du bist sehr interessiert an deiner Familiengeschichte und dem drumherum und viel jetzt gerade auch über die Zeitspanne, über die wir gesprochen haben bisher. Da ist nicht viel dokumentiert beziehungsweise auch nicht auffindbar. Das heißt also, du redest viel und hast viel geredet, um das rauszufinden und zusammenzubauen. Die Geschichte mit dem Warenhandel und dem klassischen Warentransport hat sich ja dann irgendwann in eine Richtung entwickelt, in dem Bereich, den du jetzt auch machst, das touristische Fiakern. Also Gäste vom Bahnhof abholen und in die Hotels fahren. Ist das so richtig wiedergegeben oder habe ich da jetzt irgendwas reingehaut?
Schon. Also es hat den Wandel gegeben in Tourismus. Ich meine, der war ja schon 1800, schlag mich tot, ziemlich früh. Hat es den germischen Tourismus gegeben und eben gerade da, wo 1864, wo mir die erste Lohnkutscher-Konzession von ganz Garmisch, was die erste überhaupt, beantragt haben und auch gekriegt haben, da hat sich dann schon rauskristallisiert, dass einfach Touristen da sind oder eben Fremde, damals waren es halt eher die mehr Geld gehabt haben, der normale Mensch ist vielleicht nur zu Fuß noch irgendwie in den Urlaub gegangen oder hat gar keinen gehabt, da hat sich das halt schon rauskristallisiert, dass man da auch, sag jetzt ganz ehrlich, Geld verdienen kann. Und sind eben die Fahrten gemacht worden bis Linderhof, Neuschwangau und, das war, glaube ich, von der Zeit weg so grob gesagt schon eher ein Boom. Weil es einfach goldige Leute gegeben hat und das Angebot genutzt haben. Und natürlich nutzt man das, wenn du Ruhe hast, auch aus. Also nicht bloß mit der Arbeit, sondern auch mit dem Tourismus, weil es im Endeffekt die leichtere Arbeit ist.
Also die Urlauber sind ja damals dann mit der Bahn gekommen. Und nicht jeder hat ja ein Auto gehabt, so wie jetzt, dass er mal rundherum gefahren ist und hat sich alles angeschaut, sondern er war dann angewiesen auf das Angebot oder auf die Dienstleistung von deiner Familie unter anderem, mal nach Schloss Linderhof zu fahren oder Hohenschwangau oder mal einfach nur so eine Ausflugsfahrt zu machen.
Ja, und das ist halt der schöne Unterschied oder der große Unterschied zwischen heute. Ich denke mal, dass das früher einfach schöner war, weil wie gesagt, da war es einfach nicht gegeben, dass jeder ein Auto hat oder dass eigentlich mittlerweile zu viele Autos gibt. Und wenn ich das anschaue, dass um 9 Uhr schon der Epsi-Parkplatz zu ist heutzutage, früher sind die wirklich mit dem Zug gekommen oder wie auch immer, eigentlich mit dem Zug oder eben auch mit Reisekutschen und haben dann das Angebot in Garmisch halt genutzt und die Leute, also wenn ich die Plakate anschaue von meinem Uropa noch, und wenn ich halt einen heutigen Gast sage, er muss um 6:45 da und da stehen, dass er nach Linderhof kommt, sagen da die alle einen Vogel, weil die Zeit ist leider so schnell geworden und keiner hat mehr Zeit. Es ist traurig, aber das war früher halt einfach gang und gäbe. Das sind bis 1900 oder noch länger, waren die Touristen in der Früh um 6:45 da gestanden, weil sie froh waren, dass sie Linderhof anschauen haben können. Das gibt's halt heute alles nicht mehr.
Ja, weil um 6:45 das Frühstück noch nicht fertig ist.
Ja, wahrscheinlich aber, in den Hotels noch nicht mittlerweile.
Ja, aber gut, die ganze Geschichte ist ja auch über 100 Jahre her. Da hat sich ja schon ein bisschen was geändert. Wie hast du das für dich wahrgenommen, oder du bist ja reingeboren. Wir sind jetzt mittendrin in der Familie Seiler. Du bist ja mit die Pferdl aufgewachsen.
Ja, kenn's nicht anders. Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen. Ja, weil ich bin nicht so aufgewachsen, ist ja logisch. Und es war halt einfach, ich weiß nicht, es hat ja für mich nichts anderes gegeben. Wir haben einmal einen Zirkus gehabt einen richtigen Zirkus, ein Zirkuszelt mit Zirkus. Und die waren knapp bei Kasse oder eigentlich bankrott. Und die haben dann auch Heu braucht und haben es eigentlich nicht zeugen können und so. Und da war ich irgendwas mit 11 Jahren alt oder 12. 12? Eher 12. Und die haben dann so ein kleines Ressel gehabt. Also eigentlich ein Pony. Und mein Opa hat mir das Pony gekauft. Also der hat es den Zirkus abgekauft, dass die wieder ein bisschen Geld haben, dass es weitergeht. Das war im Großen und Ganzen mein erstes eigenes Gespann, also ein Einspänner. Weil ich halt das einfach blindlings, das war so ein, was sagt man da, ja, vom Dienstmann, so ein Wagerl mit so vier Eisenradl, so groß wie ein Bett ungefähr, wo sie halt vom Bahnhof früher die Dienstleute die Koffer zu den Hotel gebracht haben. Und da ist mir nichts Besseres eingefallen, wie da ein Deichsel hin zum Basteln und das Pony da ein zum Spannen. War lustig, ist ja gut ausgegangen, war zwischendrin mal nicht lustig, wenn es einmal ganz schnell wird mit so einem Kistel da, aber.
Weil die Bremse gefehlt hat.
Ja, es hat keine Bremsen nicht gegeben, gar nichts, aber ich weiß nicht, ich war da früher halt einfach schmerzfrei, weil ich nichts anderes kennt habe. Man spannt die Rose und fertig. Und ja, da hat man uns herunter. Mein Freund ist natürlich gleich abgekupft damals, der Spitzel. Ich habe den Gaul in eine Hecken reingestellt, wieder rausgezogen. Also da ist ein Stieblein, wieder rausgezogen und dann ist er aber ganz brav wieder heimgegangen. Also seitdem hat es auch funktioniert. Du musst halt ab und zu bei die Rosa, ich sage mal, Überzeugungsarbeit leisten. Ja, und das waren so meine Anfänge. Und dann hat die Wartrechtig, haben wir nicht gewusst, wie Sturten, ist ein Wallach, also ein Hengstel rausgekommen, weil ein Wallach war, der lang bei einer guten Bekannten dann im Reitunterricht war. Und wir haben die natürlich nochmal entdeckt. Und da sind zwei Rosen rausgekommen, das war Palomino, das war mein erstes Gespann, wo ich auch Geld verdient habe, also richtig. Also mit denen war ich dann wirklich dann schon mit 14, 16 Jahren unterwegs und habe mein erst im Endeffekt Trinkgeld gekriegt oder verdient und habe halt dann damals, ja, zu der Zeit hat man noch Kaugummi gekauft, mit 18 dann einmal das erste Bier. Das war, ja. Ja, so ist das halt angegangen. Und irgendwie war das mir einfach klipp und klar, dass ich, weil es halt mittlerweile nicht mehr die Arbeit gibt wie früher, dass du sagst, du kaufst ein Wollen aus Verdienstergeld, sondern das war die einzige Möglichkeit, oder ist heute nur die einzige Möglichkeit eigentlich, weil im Wald geht's bei uns nicht, weil es steil ist, so wie es im Flachland ist, dass du vorrücken kannst für eine Rückübung, also das haben wir nicht. Aber ich wollte halt schon immer, seit ich klar bin, wollte ich mit Ros arbeiten. Und das ist halt mein Tick oder mein Leben.
Das ist spürbar, wenn du das sagst und auch in den Gesprächen, die wir vorher schon geführt haben. Das hängt so tief drinnen in dir. Und wenn du jetzt mit 12 Jahren schon aus dem ersten Dienstbotenwagen dir so die erste Kutschen baut hast, da ist ja schon viel handwerkliches Geschick dabei und das Pony war das, gell? Das davor zum Spanner. Hast du vorher mit deinem Papa oder mit deinem Opa schon also das gelernt, wie das funktioniert, wie heißt das Kutschenfahren? Das ist ja, glaube ich, auch ein sehr schwieriges Thema. Du kannst ja nicht einfach ein Pferdel davor spannen und sagen, jetzt marschier mal los, sondern gibt's ja auch bestimmte Kommandos, vermute ich, dass sie langsamer, schneller laufen oder stehen bleiben.
Ja, ich kenne viele Leute, die zu mir kommen, Mensch, kannst du mir das zeigen? Oder wenn man halt fährt oder was weiß ich. Ich kann das nicht, also ich kann es definitiv keinen sagen. Und ich kann das auch nicht, also ich habe auch meine Fahrkurse machen müssen, auch für die, mit 14 Jahren war ich schon in Schweiganger und ab 14 Jahren habe ich dann auch Gäste fahren dürfen, weil du brauchst ja den Schein dazu. Aber ich glaube, also ich selber kann es keinen anderen sagen, weil ich das nicht nachvollziehen kann, wie du nach einem Lehrbuch irgendjemanden das erklären kannst, wie er zum Fahren hat. Bei mir war es halt so, ich habe nichts anderes gesehen, von klar weg. Und wir haben 30 Stunden daheim gehabt und mein Papa hat gesagt, da war ich 10 Jahre alt, hat zwei Rosen gespannt, hat ihn auf, vor ein paar Meter vor mit den Runden, dass die eine Bewegung haben. Und ich meine, es war damals natürlich eine andere Zeit, ich bin mit Martinstraße gefahren, da ist kaum ein Auto gekommen. Kannst halt auch wieder mal vergleichen. Mein Bub ist natürlich anders aufgewachsen, aber der ist auch schon kleiner weiß, hat ja die Ros genommen. Natürlich mit der neuen Erfahrung, dass der Verkehr ein Wahnsinn ist bei uns, weil das ist das größte Problem, die Autos und der Irrsinn, dass auch keiner Rücksicht nimmt. Aber auf die Frage, dass ich das jemanden, also ich tue es ungern, jemanden irgendwas sagen, weil ich das selber nicht definieren kann, weil ich das selber mitgekriegt habe, weil ich nichts. Ich weiß nicht, das ist wie wenn du, was weiß ich, schnaufen lässt, wenn du auf die Welt kommst. So kommt mir das vor, dass ich die Rose in der Hand gehabt habe und fertig.
Also ich glaube, so wie du es beschreibst, weil in eurer Familie Pferdl immer drumherum sind. Und das ist auch ein Thema, wo wir noch dazu kommen. Jetzt du oder ihr züchtet ja die Pferde auch selber. Also ihr habt sie von Chlor auf. Ist da eine Verbindung da und ich kann mir vorstellen, dass die Pferde sich das bei den anderen auch irgendwie abschauen oder damit mit groß werden, dass das in Fleisch und Blut übergeht.
Ja, es ist halt einfach, also Fleisch und Blut, ich weiß nicht, wie man das definiert, aber ich weiß halt hundertprozentig, die alle, wo du selber züchtest, ich meine, ich habe auch schon welche gekauft oder für andere auch schon welche ausbildet. Es ist halt der Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du was kriegst, auch wenn du Junge kriegst, da geht es einfach, aber wir haben sie schon alte Ros gebracht zum Ausbilden, wo im Endeffekt, sage ich mal, die Hausaufgaben nicht gemacht worden sind. Das ist schwierig. Und du kriegst es dann hin mit viel Mühe und Ehrgeiz und dann gibst du die zurück und die anderen haben das aber nicht im Kreuz, sage ich, weil du halt manche Ros musst überzeugen, dass das halt so und so ist. Das Problem habe jetzt ich bei meinen eigenen Ros im Endeffekt nicht, weil die sind, sobald sie vom ersten Tag weg auf die Welt kommen, sind die im Endeffekt überzeugt, weil wir jeden Tag mit denen umgehen. Wenn ich am ersten Tag hebe ich schon 4 auf und so Sachen, also, und die haben natürlich ein ganz anderes Vertrauen. Ich nehme, in der Regel, wenn sie 3 Jahre alt sind, hänge ich es neben einem alten Pferd hier, wo er erfahren ist, das hänge ich hier. Und toll, toll, toll bis jetzt. Und dann laufen die, als wenn sie immer schon gelaufen sind. Weil sie kennen meine Stimme. Sie kennen die Umgebung, wo sie eingespannt werden. Und das passt halt. Und ich glaube, das macht es auch für mich viel, viel leichter, als wenn ich jetzt ein Pferd kaufen tat und das wieder irgendwie erst an das andere gewohnen mir seid oder überhaupt an meinen Stall, an meine Wägen, die anderen sind hoch, die anderen sind flach, keine Ahnung. Und ja, und das ist auch das, das ist der Idealismus von der Pferdehaltung, von meiner Familie, dass wir die alle selber züchten. Und das ist, wie gesagt, der Unterschied bei Tag und Nacht. Und das haben eben meine Kinder schon erfahren und Zeigel und mittlerweile meine Enkel, die laufen auch. Also der Jüngste ist im August, wird er 2. Wenn der zu Besuch da ist, der läuft dort zwischen die 4 schon durch bei die Ros. Also weil er nichts anderes kennt und weil die Ros das aber auch wissen, dass da was los ist und das passt. Und solche Leute kann ich dann irgendwann einfach einmal meinen Galg in die Hand geben und sagen, von aus, mach das. So wie es mein Papa gemacht hat, der hat nicht gefragt. Der hat gesagt, mach halt, von aus. Und das ist vielleicht das schöne große Glück, wenn du so aufwachsen darfst.
Auf jeden Fall. Und das, du beschreibst gerade genau das, wie du es erlebt hast und wie es vermutlich auch dein Papa erlebt hat und wie es dein Großvater erlebt hat. Dass das nicht nur eine Person ist, die das macht, sondern die ganze Familie ist mit involviert. Die hat das Thema ganz tief im Herzen. Und es ist, glaube ich, auch eine sehr prägende Zeit, wenn du als Kind das miterleben kannst und damit mit aufwächst. Du hast gerade gesagt, ihr züchtet die Ros auch selber. Wie viel Ros habt ihr?
Also ich habe jetzt gerade 4 Sturten, einen Mulli, einen 2-jährigen und einen 2-jährigen Esel. Das ist, also den Esel habe ich hauptsächlich auch geschafft, weil der Mulli ist ein Hengst, dass der nicht allein aufwächst. Du magst ihn ja nicht wegsperren. Kann aber gut möglich sein, weil der Mulli macht mir so viel Freude und ich meine, Mulli kennt man ja von früher auch, nicht bloß von den Bildern und so, sondern auch wiederum von Erzählungen, weil der Urgroßoper zum Beispiel, wo das Münchner Haus gebaut worden ist, wir haben das komplette Material bis ans Zugspitzblatt vor Ort oben am Zugspitzblatt mit 9 Mulli nachtransportiert und da verkauft. Und ist halt auch wieder so ein Tick. Ich wollte halt einmal wieder Mulli haben. Ich weiß auch nicht, oder ein Mulli oder. Also jetzt war es wahrscheinlich, schaut so aus, dass ich vielleicht noch mehr haben mag. Ist ja alles begrenzt mit Platz und auch Arbeitszeit. Du brauchst jetzt keinen Gaul nicht halten oder kein Pferd nicht halten, wenn du wirklich nicht die Zeit hast, dass du dich mit dem Folklore auf abgibst und auch danach beschäftigst. Das möchte ich vielleicht einmal in den Raum schmeißen, an alle, die sich irgendeinen Gaul einbilden und in einen Pensionsstall einsteuern und dann einmal oder jetzt 2 Wochen im Vorbeikommen und irgendwas mit dem Gaul machen. Passt zwar jetzt da nicht her, aber Entschuldigung, aber hab ich loswerden müssen.
Alles gut, dafür hocken wir zusammen, dass du deine Meinung auch zu dem Thema, was dich beschäftigt, kundtust. Jetzt sagst du gerade was, es ist wichtig, sich mit seinen Pferden, oder auch wenn du vom Gaul redest, finde ich das gar nicht abwertend, sondern das ist ja ein Tier, was bei euch zur Familie gehört, dass du immer da bist. Was machst du oder wie schaut denn Urlaub aus, wenn du das überhaupt machen kannst?
Machen kannst, ist jetzt eine gute Frage. Weil ich da ganz ehrlich sage, David, ich habe jeden Tag Urlaub mit meinen Ros. Und wenn man sich das einbaut, oder wann haben wir den ersten Urlaub gemacht mit den Ros? Da waren sie 1,5. Sagen wir mal 99 war das, glaube ich. Sommer 99 haben wir halt auch gesagt, also 4 Kinder und Zeigel. Und vom Kindergarten, wie es halt ist, irgendwie so eine Art Gruppenzwang, ja, wo warst du im Urlaub und bla bla bla. Dann haben wir gesagt, weißt du was, denn ich habe damals hat meine Schwester in Oberaudorf gewohnt, das ist bei Kiefersfelden. Haben wir gesagt, aber habe ich nicht mehr so. Das war im Endeffekt der Arbeitswagen, wo ich eine Pläne drüber gebaut habe. haben wir gesagt, weißt du was, jetzt packen wir das, die ganze Percaster. Weil ich halt einfach nicht die Möglichkeit habe, wenn die, also wenn ich irgendwelche Sturten habe, die wo mit Pfohlen sind, die kann ich auf die Alpen tun. Die sind bei uns im Sommer im Enning. Und die anderen, ich kann nicht weg. Also entweder nehme ich es mit, oder ich muss da bleiben. Oder man fährt separat im Urlaub. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir nehmen es mit. Haben an dem Wagen eine Plane drauf gebaut. Und dann sind wir da zu meiner Schwester nach Oberaudorf gefahren. Und das war eigentlich schön. Also es war, ja gut, war interessant. Also stellenweise nicht schön, aber wir haben alles gemeistert. Kinder haben es überlebt. Die Kinder haben mit Sicherheit wieder irgendwelche Eindrücke gekriegt, dass sie genauso bescheuert sind wie ich. Weil jede von meinen Mädels oder einen Buben und drei Mädel habe ich, wegen oder arbeiten mit die Ros. Weil Kleinste, also die Älteste, ist eigentlich ein relativ kleines Kind. Die macht mir heute nur vor, wirst auf dem größten Gaul, ohne Sattel, ohne alles, zack, hockt die da drum. Kann die halt. Also, boah, also, eigentlich können sie alle bis auf eine, gibt ganz ehrlich zu. Aber sie übt noch. Das Projekt hat, also, und so haben wir den ersten Urlaub, also, im ersten Familienurlaub, zusammen haben wir so gemacht. Weil es halt anders nicht geht. Ich meine, ich habe jetzt vielleicht nur, momentan habe ich 6 Hennen. Das kann ich nur irgendjemand anderen anschaffen, weil da der Nachbar froh ist, wenn er sagt, er schmeißt da was rein, dafür kriegt er die Eier, macht jede Sau, macht jeder Mensch gern für die Eier. Entschuldigung.
Alles gut, das ist der Song.
Das war unser erster Urlaub. Und dann habe ich natürlich wieder so einen Tick gehabt. Dann habe ich gleich noch einen, in Anführungsstrichen, professionellen Bleibwagen gebaut. Also er hat ein bisschen westernmäßig ausgeschaut, mit Scheibenbremsen, aber auch mit Speichenrädern, mit Hutspeichenrädern und Zeigel. Ja, dann war die erste Tour Passau, also Egling am See, Pullman City, Westernstadt. War aber dann auch schon, also die Hinfahrt war absolut nicht geplant. Wir sind wirklich immer aufs gerade Wohl, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie die Leute freundlich sind. Wenn sie die da daherkommen, sagen, mit Kindern sowieso und so. Mensch, bleibt's bei uns, wir haben einen Steuer, kommt's unter und, also es war wirklich top.
Auf wie viele Etappen bist du das dann gefahren? Also bis nach Passau, wenn du es mit dem Auto fahrst, dann fahrst du ja mehr ums Eck, weil du über Autobahn fahrst, bist, glaube ich, 3 Stunden unterwegs. Und du kannst ja, du fahrst ja nicht auf Bundesstraßen oder Autobahnen schon gar nicht.
Du schaust schon Umwege. War mal, 5,5 Tage haben wir gebraucht.
5,5 Tage.
Also es ist, das war irgendwie der komische trockene Sommer 2003, weiß ich nicht mehr. War zach, also es war ein zach wie groß. Aber die Leute waren scheißfreundlich. Und in Pullman City haben wir dann eben einen Rasttag gehabt. Und was wir nicht mehr gemacht haben, in dem Fall, wir sind nicht mehr zurückgefahren. Wir haben uns holen lassen mit 2 Autos, einem Viechwagen und einem Autotransporter. Und dann hat man halt nur so Kurztrips gemacht, mit dem Plans hinauf und so. Ja, die letzte große Aktion mit dem Wagen, dann habe ich ihn aber auch verkauft, weil wir irgendwann einmal Platzmangel haben, weil ständig irgendwelche neue Ideen kommen und neue Wägen und da kein Platz mehr ist. Das war mein Sohnemann. Also der ist 500 Kilometer Seligenstadt bei Frankfurt, ist der in, sage ich und schreibe, 10 Tage, ist der dann aufgefahren mit dem Einspänner mit dem Wagen. Jeden Tag 50 Kilometer.
Mit dem Einspänner, also mit einem
mit
Pferd?
Mit einem Pferd und mit dem Wagen. Und das, ja, der ist halt genauso bescheuert wie ich.
Also auch da, das Wichtige, bescheuert ist dann sehr positiv gemeint. Also, und das, ich finde das gerade echt interessant, weil das einerseits kannst du sagen, du bist verbunden, weil du mit die Ros nicht fort kannst, bloß wenn du sie mit einbindest, dann hast du deinen Urlaub. Und das Erlebnis, 5,5 Tage bis grob Richtung Passau, ist eine andere Geschwindigkeit, in der du dich bewegst. das ist ja auch ein Thema, was ja, glaube ich, in der heutigen Zeit unwahrscheinlich spannend ist. Also wenn jemand mit dir einigen wir uns auf Fiakerfahrt oder Kutschfahrt, ich bin da ein bisschen unsicher gerade.
Fahrt.
Erfahrt. Wenn jemand, wenn jemand mit dir mit die Rose erfahrt machen will, geht's halt nicht wie mit einem Taxi, dich anzurufen und sagen, du, ich darf in 5 Minuten am Marienplatz jemanden brauchen, sondern es braucht bestenfalls einen Tag Vorbereitung, also einen Tag vorher Ankündigung. Letzten, ja. So, dann brauchst du eine gewisse Zeit, alles herzurichten und dann ist die Geschwindigkeit runter vom Gas. Und ich glaube, das ist unwahrscheinlich spannend, wie viele Leute dann mit sich selber dann erstmal so ins Hadern kommen. Die Daten vielleicht ganz schneller oder wie auch immer. Wie lange brauchst du, bis du...
Nein, das stimmt gar nicht.
Nicht?
Also, es gibt Vorstellungen, gerade Hochzeiten oder so. Ja, Richard-Strauss-Institut oder was auch immer, wo sie heiraten, oder in Garmisch oder in Greinau. Ja, und dann noch feiern sie am Eibsee oben. Also wenn sie in Garmisch heiraten und ich muss an Alps hinauffahren, ist halt Minimum 3,5 Stunden. Ist so. Durch die Steigung und die Kilometer. Da schlucken wir nicht, da rechnen sie nicht. Aber es gibt auch ganz viele, die einfach bloß, sag ich mal, eine Stunde oder eineinhalb buchen. Die hocken dann drin und dann reden sie untereinander und siehst einmal, das ist entschleunigend, das ist lässig. Und also manche stellen sich wirklich vor, gerade, also Hochzeiten sind ganz schlimm, nach der Trauung abholen und dann in der Wirtschaft. Dann sage ich, aber wir brauchen da zum Minimum, wenn ich Gas gebe, 3/4 Stunde. Machen sie dann ein langes Gesicht. Ja, was tun wir dann mit den anderen Gästen in der Zeit? Und das ist eigentlich nicht eingeplant, weil ich glaube, heiraten ist heutzutage eh irgendwie sowas wie der, was weiß ich,
Das ist minutiös und generalstabsmäßig geplant.
Ja, fällt mir jetzt echt kein Wort nicht ein, aber es ist Wahnsinn. Also ich habe selber schon welche erlebt und die um die Uhrzeit die Ansprache, da der Kuchenanstich, da das. Und wie, das fallen 5 Minuten. Und die planen dann zwar eine Kutschfahrt, aber haben das noch gar nicht im Kopf, dass man eigentlich, und das gerade in Garmisch oder mit dem Verkehr, du schaffst keine 5 Kilometer in der Stunde. Das haut mittlerweile nicht mehr hin. Wenn ich in der freien Landschaft da hier eier, kann ich sagen, ich bringe meine 6 Kilometer zusammen in der Stunde. Wenn ich jetzt auf Eschenlunse fahre oder sowas, da kann ich das sagen, oder vielleicht sogar mal 7. Aber nicht in Garmisch. Weil, es eigentlich ist, dann ist doch die Autos davon, aber.
Thomas, wenn jemand von den Menschen, die uns zuhören, sich von dir mal entspannt oder entschleunigt durch Garmisch-Partenkirchen oder bis nach Eschenlohr fahren lassen möchte. Du hast eine Website, auf der gibt es alle Informationen. Wie heißt die?
Ja, die habe ich tatsächlich. Das ist www.fiaker-gab.de.
Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und da könnt ihr dann mal schauen, falls euch das interessiert. Oder solltet ihr in Garmisch-Partenkirchen heiraten, dann plant diese Zeit mit ein und taktet die Hochzeitsgeschichte nicht auf die Sekunde genau.
Ja, weil wer genießen mag, muss sich auch Zeit nehmen dafür.
Das ist richtig. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast den einen Wagen, das eine, was ist das, Wagen, Fuhrwerk, Kutsch, Stellwagen. Ich habe jetzt schon so viele unterschiedliche Begrifflichkeiten gehört.
Das kommt darauf an, was der Kunde wünscht. Also ich habe jetzt vor einem eisgeachsten Bruckerwagen mit Geländer, so wie man es von den Spulbaum kennt, bis zum historischen Stellwagen, der über 130, 40 Jahre alt ist, der also damals schon auf Linderhof gefahren ist. Den habe ich, also ich hebe ja den ganzen Schmarrn auf und tue es auch restaurieren. Ich habe eine immer Victoria-Kutsche mit rotem Samt und so zum Heiraten. Ich habe ja, also eine normale Kutschen, ich habe Wagonetten, ich habe...
Ah, was?
Eine Wagonette, das ist jetzt sowas, was hinten in Fahrtrichtung sitzt, mit 4 Leuten. Also ich konnte, boah, wenn ich alles aufzähle, was habe ich denn alles?
Also ich habe jetzt gerade mitgezählt, ich bin glaube ich bei 6 oder 7 gelandet.
Also wenn ich die Wägen dazu zähle, also Gesellschaftswägen, oder wir haben früher Stellwagen gesagt, also auch mit historischen Wägen, Also zwei historische sind dabei. Ja, ich habe auf alle Fälle für alles ein Angebot. Also das ist, glaube ich, mal kein Thema. Ich kann, glaube ich, schon jeden Wunsch erfüllen.
Das, nach dem, was du aufgezählt hast, ist es Wahnsinn. Wie hat sich denn das verändert? Gibt es für die Wägen, also ich sehe dich ganz oft so am Abend oder sowas umeinander fahren, da ist, du hast eine Beleuchtung wie ein ganz normales Fahrzeug an den Wägen. Ist das vorgeschrieben oder ist das Selbstschutz?
Das ist Selbstschutz. Das ist der Irrsinn mit den Autofahrern. Also vorgeschrieben ist nach wie vor von der StVO wirklich hinten ein Rückstrahler und links und rechts langt in Anführungsstrichen ein Kerzerl, wo vorne ein weißes Licht ist und hinter rotes. Das haben sie noch nicht geändert. Ich weiß nicht, warum, das sind so toll, unsere Regierung und oder Vorschriften sind sowieso immer krass. Aber was jetzt das Fuhrwerk noch geht, ist es noch nicht geändert worden, dass du im Endeffekt hinten bloß Rückstrahler brauchst und links und rechts bloß ein kleines weißes Licht nach vorne und ein kleines nach hinten. Aber das ist schon seit Jahrzehnten immer zeitgemäß, weil die Autofahren die sonst über den Haufen. Wir haben heute halt jetzt, jeder hat ein Auto bei drin, also ich glaube, das hat ja jeder schon mittlerweile. Ich habe das jetzt mit der normalen Birndl schon seit Jahren umgerüstet auf LED, weil du das ist halt einfach krass, wenn da entgegen. Vielleicht blende ich den einen oder den anderen, mag ich mich halt auch entschuldigen dafür, aber das geht nicht anders, weil bevor sie mir in die, es ist mir schon vorgekommen, also mir ist wirklich schon einer vor Drosi gefahren, der ist mit der Stoßstange bei den Fiersdorten gestanden. Mhm. Und die Rose, also der Kopf schon über den Motor haben. Weil die alle rasen und auch leider an die gesperrten Straßen, die fahren alle wie die Blöden. Also wir sind da schon, also da bin ich schon extrem, muss ich echt sagen. Also da habe ich wirklich, arbeite mittlerweile mit LED und alles was geht und habe auch in der Regel in der Mitte oben ein Licht, was gemein ist, aber wenn einer zu schnell auf mich zukommt, schalte ich das ein. Dann tut er zumindest einmal abbremsen und überlegt sich, was da kommt. Und das ist mittlerweile traurig, aber wichtig. Das brauchst du.
Wie machst du das mit die Ros? Ist das dadurch, dass sie von Chlor auf schon im Prinzip auch zum Teil vielleicht mit dem Verkehr mitwachsen, sind sie daran gewöhnt oder gibt es da irgendwie auch nochmal spezielles Training?
Ja, ich glaube, die sind, glaube ich, damit aufgewachsen. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil, gut, es kommt halt immer wieder vor, wenn der Bagger an dir vorbeirumpelt mit seinem riesen Arm, das, keine Ahnung, der Gall weiß nicht, was ein Dinosaurier ist, aber im Endeffekt kann der es nicht definieren und denkt, da kommt ein Dinosaurier oder irgendwas. Da schauen die schon und drucken auf Zeiten oder so. Aber ich hab echt Glück. Ich glaube, dass ich selber züchte und die ja auch Vertrauen haben zu denen, der wo fährt, denken sie, scheiße, da muss ich halt jetzt einfach durch. Aber es ist schon zum Teil Irrsinn und zum Teil sind's schlimmer, sind oft so, weil heute muss ein Auto laut sein, keine Ahnung. Es gibt einen Smart, der, so wie sie anhört, wie der Formel 1 Wagen. Ich weiß nicht, warum man das sein muss, das weiß ich nicht, aber da schrecken die dann wirklich auch zusammen. Weil es halt einfach unnatürlich ist, wenn sie auf einmal irgendein Geräusch hören, was sie nicht definieren können, was das ist. Das ist halt, ja, traurig, aber wahr.
Du hast ja schon mehrfach auch erzählt, dass du ja nicht alleine bist, du hast deine Kinder und deine Enkelkinder. Hast du einen Wunsch für die Zukunft? Wie das weitergeht?
Boah, wünschen ist relativ, aber hoffen tue ich, dass, ja, also im Endeffekt hoffe ich schon, oder wünschen wir, hoffen ist das Gleiche vielleicht, keine Ahnung, ja, dass das mit der Rose halt weitergeht, sie Gedanken machen, weil, dass es gar nichts bringt.
Ich werde irgendwann nicht mehr sein,
wäre aber wahrscheinlich das letzte Folienum mit der Lektor. Und denk mal, ich hoffe, dass das in gute Hände ist, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin mit meinen Kindern und meinem Buben, dass das passt. Also Angst habe ich nicht vor irgendwas, vor der Zukunft oder was. Ich mache mir Gedanken über Zukunft, weil ich immer nu was ändert und wird immer nu alles schneller und sie machen es auch nicht leichter. Du bist halt einfach auch nicht wirklich erwünscht im Straßenverkehr mittlerweile, weil du einfach entschleunigst oder langsamer bist wie die anderen. Keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht definitiv nicht der Gegner, wenn es jetzt heißen darf, wie es irgendwo, ich weiß nicht, wo sie es geredet haben, in Städte, dass man oder in der Ortschaft auf 30 aber geht. Im Endeffekt, du holst nichts raus, weil in jeder Ampel steht der, wo die überholt hat, wieder vor dir. Also im Großen und Ganzen, nein, bin ich mir sicher, also bei meinem Sohn sowieso und oder bei meiner Familie bin ich mir sicher, dass das weitergeht. Ja, und wünschen und hoffen tue ich mir, dass vielleicht einmal der Grof oder Menschheit oder gerade die, wo alle mit dem Auto so rasen müssen, vielleicht sich Gedanken machen, dass das gar nichts bringt, schnell durchs Leben laufen. Weil deswegen ist es nicht länger.
Wow. Das geht echt tief. Schnell durchs Leben rennen. Deswegen geht's nicht länger. Ich schaue nämlich so ein bisschen auf die Uhr. Und wir haben schon, unsere Dreiviertelstunde haben wir schon geschafft. Und ich habe zum Ende ja noch mal so ein kleines Geschenk für meinen Gast. Und zwar gibt es einen Titel für die Folge, die ich mir vorbehalte. Und es gibt so eine Folgenbeschreibung, einen Untertitel der Folge. Und der darf, soll, kann von meinem Gast beigesteuert werden. Das ist ein Slogan, das ist ein Satz, der ihm was bedeutet oder der ihn motiviert oder dem er den Hörer mitgeben will. Und den darfst du jetzt beisteuern. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du den vielleicht gerade schon beigesteuert hast.
Ups, ob ich das zusammenbringe, aber nein. Ich kann, ja, im Endeffekt habe ich, glaube ich, das schon alles gesagt, aber leider, es bringt echt nichts, wenn sie euch da rennt. Und lebt einfach, lebt, also jetzt nicht irgendwas nachlaufen, was ihr eh nicht mitnehmen könnt, sondern lebt.
Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, in der heutigen Zeit oder in der aktuellen Zeit, wo wir unwahrscheinlich viele Einflüsse haben oder Informationen, die wir vielleicht gar nicht richtig verarbeiten können. Thomas, ich sag vielen Dank für den Horgarten, den wir bei dir im Steu haben können, für einen Einblick in dein Leben, in die Geschichte von deiner Familie. Also wir haben, das war jetzt echt wortwörtlich ein wilder Ritt durch die Jahrhunderte. Und ich hoffe, dass es den Menschen, die uns zuhören, oder dass es gelungen ist, den Menschen, die uns zuhören, so ein Stück weit das auch zu vermitteln, was dich und deine Familie antreibt und motiviert.
Ja, und ich sage auch Dankeschön und hoffe, dass mir keiner bis ist für das, dass ich für das einstehe, dass man einfach leben soll, sonst nichts.
Das glaube ich nicht, dass der einer bis ist. Mei, war das ein schöner Horgarten heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn ihr mal nach Garmisch-Partenkirchen kommt, dann entschleunigt mit einer Fahrt mit dem Thomas und wenn ihr egal wo in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz unterwegs seid und seht ein Kutschen, einen Fiaker auf der Straße, runter vom Gas, habt Rücksicht auf die Pferdel und denkt dran, was der Thomas gesagt hat. Rennt nichts hinterher, genießt das Leben. Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.